hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Flügge.
Guten Morgen, Herr Warnecke. Heute begrüßen wir erneut einen Gast bei uns, einen sehr besonderen Gast, nämlich Herrn Dürr, Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herzlich willkommen.
Ja, moin, ich trete auch gerne ein. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hereinspaziert auch an Sie.
Herzlich willkommen.
Bevor wir jetzt beginnen, Herr Warnecke und Herr Dürr, jetzt müssen Sie mir kurz mal noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Also wie wir wissen, Verbandspräsidenten und Politiker, die können insbesondere gut zuhören und auch ganz gut reden. Aber
ich kenne keinen, aber okay.
Es haben sich so ein paar Fragen der Hörer bei uns gesammelt über die letzten Podcasts und möchte mal so die zwei großen Fragen, die an uns herangetreten sind, zusammenfassen. Einmal wurde ich befragt, nämlich es waren häufig Herren, die sich da geäußert haben, waren, warum gehen Sie den Herrn Warnecke immer so an in den Podcast, Herr Flügge? Und häufig wurde gesagt, den armen Herr Warnecke, also kann ich schon mal feststellen, der Herr Warnecke, das ist gar nicht so ein armer Tropf, ne? Also der kann auch ganz gut austeilen, aber Sie haben in den Podcast mehr Fans, als ich sie habe. Also es gibt so eine Art Beschützer-Syndrom bei den Hörern.
Das heißt also, eigentlich machen Sie das für mich, das an
mich attackieren. Ich mache das absolut
für Sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Flügge.
So. Und die zweite Frage ist, warum haben wir in den letzten Wochen so wenig gesendet? Und kann ich ganz offen sagen, auch ich hatte Corona, BA2, Omikron. Ich dachte, das wäre jetzt auch erstmal durch sozusagen, aber es gibt ja jetzt
noch. Aber das wissen Sie so genau, was Sie hatten?
Ja, das wurde im PCR-Test sozusagen festgehalten und das ist ja nun das frischste Zeug, was man so haben kann, vor 3-4 Wochen
immer
gewesen.
Immer auf der Höhe. Genau.
Der zweite, ja, aber jetzt. Neueres ist derzeit nicht am Markt.
Ich besser doch, geht's nicht. Seit gestern habe ich ja in der Zeitung gelesen, es gibt Deltacron. Also das heißt,
okay.
Wir alle hier in der Runde, das möchte ich damit auch nochmal sagen, sind alle frisch getestet und für negativ befunden, aber Deltacron geht um, das Thema ist nach wie vor omnipräsent, viel omnipräsenter ist aber momentan das Thema Ukraine und damit möchten wir jetzt einfach auch kurz einsteigen. Das ist natürlich auch wahnsinnig wenig belustigend, im Gegenteil, das ist sehr bedrückend. Herr Dürr, weiß nicht, wie es Ihnen geht, also zumindest, wir hören so in unserem Umkreis, viele Leute sind richtig ohnmächtig, sind richtig, ja, betroffen von der Sache. Was spielt sich hier im Parlament ab? Sind Sie auch manchmal so gefühlt ein bisschen ohnmächtig oder machtlos?
Ja, natürlich. Man fühlt sich ohnmächtig ob einer Situation, wenn jetzt gerade vor wenigen Tagen in Mariupol ein Kinderkrankenhaus angegriffen worden ist mit Toten und Verletzten. Gleichzeitig sehen wir in Deutschland, dass Menschen ihre Wohnungen öffnen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir haben in Deutschland über 150.000 gemeldete Flüchtlinge bereits. Zeigt einerseits auch einen sehr emotionalen und, wie ich finde, sehr weltoffenen Umgang Deutschlands und der Menschen in Deutschland auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine geopolitische Situation und Gefahr, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Manche sagen seit dem Zweiten Weltkrieg, mindestens seit dem Kalten Krieg. Und das macht einen zunächst mal emotional ohnmächtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man immer mit klarem Verstand unterwegs sein. Ein Grund, warum wir bei der Bundeswehr nachlegen wollen. Wir haben eine sicherheitspolitische Situation, die wirklich gefährlich ist. So klar muss man das sagen. Und die Menschen in der Ukraine, das ist mir wichtig als freier Demokrat das zu sagen, die verteidigen gerade auch die Werte der Freiheit Europas. Und das, glaube ich, zeigt auch, warum die Solidarität der Menschen auch in Deutschland so groß ist.
Herr Warnecke, ich möchte mal vorausschieben, heute ist der 16. März, ja. Also alles, was wir heute sagen, steht auch immer auf den Füßen dieses Tages. Häufig verändert sich die Lage ja relativ kurzfristig, aber die letzten Wochen haben ja gezeigt, und bitte, liebe Hörer, sehen Sie es mir nach, das ist jetzt keine Werbung für das private Eigentum, aber unsere Wahrnehmung ist ja insbesondere, dass auch aus der Tiefe sozusagen der Eigentümerschaft dort, ne, wir lesen es in den Zeitungen, unheimlich viele Ortsvereine von Haus und Grund helfen da. Natürlich haben wir beide da auch einen selektiven Blick drauf, aber die Leute öffnen nicht nur ihre Herzen, die öffnen auch ihre Wohnungen ganz praktisch. Ne? Das ist, da geht richtig eine Bewegung durchs Land.
In der Tat, das ist die Rückmeldung, die wir haben. Viele unserer Mitglieder öffnen zum Teil die Wohnungen, in denen sie selber wohnen und nehmen noch Menschen mit auf. Zum anderen werden auch Wohnungen angeboten, die gerade zur Vermietung anstehen. Da vielleicht ein kleiner Wunsch, der jetzt vermutlich für die Menschen, die gerade in unser Land kommen, etwas spät kommt. Wir hören immer wieder aus den Vereinen die Rückmeldung von den Mitgliedern, dass sie zwar bei den Kommunen melden können. Wir haben hier eine Wohnung und dann sagt jemand, ich schreibe das auch mal eben auf, aber dann kommt keine Rückmeldung. Und wir haben auch gerade jetzt dieser Tage schon wieder die Hinweise von den Kommunen, dass sie sagen, allmählich laufen wir voll. Gleichzeitig wissen wir aber, dass die Wohnungen, die unsere Mitglieder bei den Kommunen anbieten, überhaupt nicht genutzt werden. Geschweige denn, dass jemand kommt und sagt, prima, können wir den Schlüssel haben oder wie können wir das jetzt umsetzen? Vielleicht muss man da mal sehen, die Kommunen gieren ja auch gerne nach Aufgaben und sind in der Regel dann etwas überfordert. Vielleicht kann man das mal digitalisieren und bundesweit auf den Weg bringen für solche Situationen. So eine App, die vergammelt ja auch nicht. Die könnte man ja dann vielleicht, wenn man sie mal wieder braucht, auch verwenden. Also schade, die Hilfe kommt noch nicht richtig an. Da ist also definitiv mehr Potenzial und Hilfeleistung möglich, als derzeit genutzt wird.
Ja, wenn ich das sagen darf, da haben wir leider auch der Staat zu wenig aus 2015 gelernt. Es wäre ja sinnvoll gewesen, genau das, weil absehbar war, dass irgendwann wieder eine solche Krise kommen könnte, dass man gelernt hätte, ein Register aufzumachen, Portale zu öffnen, dass da Infrastruktur vorhanden ist, damit sowas leicht möglich ist, damit die Menschen, die Unterkunft suchen, zu denjenigen kommen, die es bereit sind, freiwillig auch anzubieten. Da müssen wir jetzt ganz schnell nachholen. Schade, dass die alte Bundesregierung da faktisch nichts gelernt und nichts getan hat. Das verschüttete mich. Umso schneller müssen wir jetzt sein. Und bin ja mal Landespolitiker gewesen. Auch die Bundesländer und auch die Kommunen wollen alle helfen, aber es ist sehr schwer in der Koordination noch. Die Bundesinnenministerin ist jetzt einen Schritt weitergegangen. Es gibt die Verteilung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, also gerecht auf die Bundesländer. Gleiches wünschen wir uns natürlich auch für Europa. Also wir haben uns auf den Weg gemacht, aber ich bin sehr dabei und bei Digitalisierung ja ohnehin ein Fan.
Sie sagen es, also Digitalisierung ist ja eins der sozusagen großen Themen, die die FDP auch vorantreibt, aber es ist ja nicht nur das, die Ereignisse um 2015 hinsichtlich der Flucht. Also wir haben ja auch nun gerade oder stecken noch in einer Pandemie mit einem Meldewesen, was sich hauptsächlich über die Faxgeräte irgendwie ausgebreitet hat. Also auch hier gab es irgendwie einen, nennen Sie jetzt mal, Meldenotstand von Fällen in Anführungsstrichen. Ja, abstrakt kann man das ja technisch so abbilden. Also die Digitalisierung, insbesondere auch in der Tiefe der Länder und der Kommunen, da sind wir noch längst nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Wie wollen Sie es hier aus Berlin denn eigentlich ändern?
Ja, es braucht da an der Stelle, obwohl ich großer Föderalist bin, auch ein bisschen Zentralität und Koordination und gleiche Programme. Ich sage nur mal ein Beispiel, merkt man bei Corona jetzt, digitale Patientenakte ist, glaube ich, in Deutschland seit 15 Jahren oder länger diskutiert. Fast nichts passiert. Wie viel einfacher wäre es, da auch dann entsprechende Daten, natürlich alles geschützt, aber so zu hinterlegen, dass man weiß, was los ist, auch in Bezug auf Corona-Infektion. Kurzum, ja, Digitalisierung ist die Lösung zu ganz vielen Dingen, macht Dinge einerseits günstiger, das sage ich als Ökonom, auch als FDP-Politiker, und auf der anderen Seite führt es dazu, dass Menschen schneller geholfen werden kann, wenn die Datenlage klar ist. Deswegen auch eines der großen Projekte im Koalitionsvertrag der Ampel.
Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zur Ukraine, jetzt in dem Fall weniger zu dem ja für uns alle präsenten menschlichen Leid, aber ich möchte zurückkommen oder möchte jetzt mal hinwenden zu einem Thema, das uns schon heute und morgen umso mehr betrifft, nämlich das Thema Energie und Energiekosten. So, das ist ja, hat sich vor der Ukraine-Krise auch schon angedeutet, wir haben massive Steigerungen auch schon beim Gas vorher gehabt, jetzt erleben wir wahrscheinlich eine riesen Energiepreisexplosion, die auch so schnell nicht wieder gestoppt werden kann. Sie wissen, wo ich hin möchte, nämlich zum Gebäudebestand. Ja, also wer kann sich das eigentlich noch leisten? Ich möchte Ihnen mal einen Leserbrief vorlesen, den ich vor, das war noch vor der Ukraine-Krise, aus dem Spiegel mal abfotografiert habe. Und da sagt Herr Gerd Scholz aus Delbrück, NRW, nicht so weit weg von Ihnen, meine Ölheizung ist defekt und muss zeitnah ersetzt werden, und zwar erneut durch einen Ölbrenner. Dabei habe ich absolut kein schlechtes Umweltgewissen, denn solange tausende Lkw die A2 bevölkern und Flugzeuge leer durch die Lüfte fliegen, werde ich nicht versuchen, durch ein Wärmepümpchen das Klima zu retten.
Haben jetzt gleich mehrere Themen gestreift damit. Ich versuche es mal so ein bisschen einen Überblick zu geben. Auf der einen Seite, was ist der Stand heute in Deutschland? Da haben wir im Prinzip ein Erbe von zwei Hypotheken angetreten. Das eine ist, wir sind nicht ausreichend diversifiziert. Das betrifft ja nicht nur den Gebäudebereich, das betrifft die Mobilität und so weiter. Wir sind leider in den letzten Jahren abhängiger von Russland, vom jetzigen Aggressor in der Ukraine geworden, nicht weniger abhängig. Das ist das eine Problem. Zeigt auch, wenn da die Preise steigen, dass das besonders durchschlägt. Aber auch die strategische Abhängigkeit ist ein Problem. Das zweite ist, Deutschland war auch schon vor diesem furchtbaren Krieg ein Energiehöchstpreisland mit hohen Steuern und eben wegen einer aus meiner Sicht nicht marktwirtschaftlichen Energiepolitik der letzten 15, 20 Jahre. Ein Land, wo die Menschen, die Vermieterinnen und Vermieter, aber auch die Mieterinnen und Mieter schon unter hohen Energiepreisen gelitten haben. Umso mehr macht sich es jetzt bemerkbar, wenn Preissprünge da sind. Ob es an der Tankstelle ist oder beim Gas insbesondere, wissen wir, Preissteigerungen von mehreren 100%, die dann nachher bedauerlicherweise durch ihre Mitglieder in der Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben werden müssen. Also kurzum, haben wir mehrere Baustellen. Das eine ist natürlich das, was wir im Land machen können mit Erneuerbaren. Aber ich will, komme auch auf mal die Ölheizung dort zurück und auf den Diesel auf der A2.
Und im Moment, die Flugzeuge, die quasi leer fliegen, weil sie ihre Flugrechte, Linienrechte irgendwie behalten müssen.
Ne? Also ja, oder weil sie Umwege fliegen müssen. Kurzum, ich komme mal auf all diese Energieträger, die von fossilen Energien abhängig sind, die nicht Strom sind. Also die sogar nicht aus Strom dann produziert werden, sondern wo Strom keine Möglichkeit ist. Bei einer Ölheizung kann man jetzt nicht einfach irgendwie einen Stecker dran machen und hoffen, das funktioniert. Das weiß jeder technisch. An Flugzeug kann man übrigens auch keinen Stecker machen und auch keine Batterie reinbauen. Dann fliegt das Ding nämlich nicht mehr. Und beim LKW wird es auch verdammt schwierig. Was will ich damit sagen? Wir sind auch in Zukunft bei allem, was wir an Chancen haben, noch mehr Erneuerbare auszubauen, ist auch zu langsam passiert. Wir sind darauf angewiesen, dass es auch in Zukunft Energieimporte gibt. Es wäre eine Illusion zu sagen, wir können uns autark mit Energie versorgen. Das wird nicht funktionieren für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, was Deutschland ist. Also brauchen wir Energieimporte, die CO2-neutral sind. Das sind aber Stoffe, das ist kein Strom. Wir werden jetzt nicht einen Stecker irgendwo anschließen können und hoffen, dass wir in der Sahara dann ein Solarkraftwerk dran setzen, sondern wir brauchen, und ein Grund, warum meine Partei seit vielen Jahren immer dafür kämpft, dass wir Technologie offen bleiben, auch nicht einzelne Technologien abschalten. Was wir brauchen, sind CO2-neutrale Energieträger. Ich denke beispielsweise an das Thema Wasserstoff. Ich denke beispielsweise an synthetische Kraftstoffe. Wir sehen jetzt schon, dass die ehemaligen Erdölexportländer dabei sind, Solarkraftwerke aufzubauen, mit denen sie lokal bei sich vor Ort synthetische Kraftstoffe, braucht man sehr viel Energie für, deswegen sonnenreiche Regionen, bei sich zu produzieren und das in unsere Richtung importieren wollen. Das könnte in Zukunft den Diesel auf der A2 antreiben und vielleicht sogar die Ölheizung befeuern. Also das ist eine Perspektive. Und die Flugzeugindustrie sagt mir, such das Händeringen, bei denen nennt sich das SAF. Das sind Kraftstoffe, die sie als Kerosin, also nicht Saft, sondern SAF, dass sie als Kerosin nutzen können und bereits heute in den Turbinen genutzt werden kann. Das heißt, technisch gesehen, beim Fliegen, glaube ich, wird es besonders deutlich, weil da gab es ja mal das Wort Flugscham vor einigen Jahren. Beim Fliegen wird es besonders deutlich, wir könnten heute schon CO2-neutral fliegen, wenn wir diese Kraftstoffe hätten. Deswegen darauf achten, dass solche synthetischen Kraftstoffe auch nach Deutschland
kommen. Ja. Sie kommen jetzt dran, Herr Warnecke. Sie haben sich
bin noch gar nicht dran gewesen.
Ja, ich weiß. Ich würde jetzt auch mal lobend erinnern, dass Sie sich bisher aus sich selbst heraus sehr stark zurückgehalten haben. Ich möchte nur, jetzt kommen Sie gleich ganz ausführlich dran.
Ach.
Flugscham, ja, völlig richtig, gab es mal. Und Energiearmut wird es demnächst als Schlagwort immer häufiger geben. Herr Warnecke, jetzt kommen Sie dran. Aber ich darf auch noch eine Frage an Sie stellen, erlaube ich mir. Warum hat die Politik eigentlich so einen starken Fetisch auf den Gebäudebestand? Und wo sollen Ihrer Meinung nach, oder das können Sie ja mal ein bisschen bewerten, denn jetzt noch diese Windräder durch Dürr und Habeck und Co. gebaut werden, die in den letzten 15 Jahren nicht gebaut wurden?
Ich würde eigentlich ein bisschen auch gerne auf Ihre erste Frage und Herrn Dürr eingehen, wenn ich das vielleicht an der Stelle auch darf. Zumal ich ganz ehrlicherweise sagen muss, warum die Politik einen Fetisch hat oder ein einzelner Politiker, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, ich stehe ja nun da daneben. Also das müssen Sie vielleicht Herrn Dürr fragen, wobei ich auch nicht weiß, ob er das so gut findet, von uns gefragt zu werden, warum er einen Fetisch hat. Weil er einen hat. Aber das ist
ich hätte keinen.
Aber also der Leserbrief hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, weil da gibt's auch viele Leserbriefe bei uns, die sagen, wir würden ja gerne auf Erneuerbare umstellen, aber wir können nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch anknüpfend an das, was Herr Dürr zum Thema Kraftstoffe bei Flugzeugen gesagt hat, was uns am meisten umtriebig macht. Es gibt genug Menschen, die gerne aus den fossilen Energien aussteigen würden. ob nun im selbstgenutzten Eigentum oder fürs vermietete Objekt. So, bei so einer Ölheizung und einem Einfamilienhaus, wenn das einigermaßen technisch vorbereitet ist, zum Beispiel Flächenheizung, also Fußbodenheizung und ähnliches, kann man relativ leicht auf so ein, wie nannte er das, Wärmepümpchen umsteigen. Das ist finanziell tragbar. Wie gesagt, wenn das Haus schon entsprechend vorbereitet ist, wenn es einen vernünftigen Stromanschluss gibt und. So, und da kommen wir allmählich in den Bereich rein, wo es spannend wird. Wir haben für manche Häusertypen keine Technologien. Da geht es uns wie der Lufthansa oder Eurowings oder wie sie alle heißen. Wir haben in manchen Gebieten keine Klarheit, und da sind wir doch bei den Kommunen, mit welchen Energiequellen, also mit welchen Energieträger die Immobilie in Zukunft versorgt wird. Was Stichwort ja auch extrem wichtig wäre. Stichwort Versorgungsatlas. Es macht mir überhaupt keinen Zweck zu sagen, ich gehe auf eine Wärmepumpe, wenn ich 5 Jahre später zwangsweise an ein Wärmenetz angeschlossen werde. Was ja okay ist, das zu wissen, und dann muss ich es jetzt wissen, dass es in 5 Jahren soweit ist. Wenn mir die kommunalen Unternehmen sagen, ja, wir überlegen das mal und wissen das in 20 Jahren, dann reicht das nicht, wenn die Kommune in 20 Jahren weiß, ob sie Strom oder Gas aus Erneuerbaren geben wird, denn in 20 Jahren sollen wir klimaneutral sein.
Herr Warnecke,
und das ist ein bisschen
warum
der...
Warum gibt es keinen... Ich der, weiß, der es muss Punkt, jetzt wieder durchfragen.
Ich muss jetzt zu fertig machen, muss ich sagen. Nee, die Politik muss, und das wäre die Bitte auch, dass das Parlament und die FDP da ein bisschen drauf achtet, darauf achten, dass wir jetzt nicht nur mit Ordnungsrecht kommen und sagen, wir bauen 5 Millionen Wärmepümpchen ein. Ja, das geht bei einigen Haustypen, da kann man sich das vielleicht auch überlegen. Aber wir brauchen für viele, viele Bereiche im Gebäudebestand überhaupt noch technische Lösungen. Wir brauchen die Voraussetzungen der Energieversorger. Und erst dann können wir sagen, und jetzt müsst ihr aber mal was machen. Und die Reihenfolge zu beachten, technologieoffen, aber flexibel, das wäre eigentlich das Wichtigste. Und dann, wenn ich das gleich sagen darf, das muss ich jetzt noch Herrn Dürr mitgeben beim Thema der Bepreisung. Bitte, Sie haben im Koalitionsvertrag das Stichwort Klimageld, Bürgergeld, wie auch immer man das nennen möchte, drin. Das wäre jetzt angesichts der durch den Krieg gestiegenen Energiepreise wirklich eine gute Chance zu sagen, wir greifen diese tolle Idee auf, die ja auch bei der FDP nicht völlig fremd war, die Sie ja mit den Grünen teilen und wo Sie vielleicht die SPD beide zusammen überzeugen können. Wir machen es jetzt ein bisschen günstiger, indem wir dieses CO2-Geld an die Bürger erstatten. Dann haben Sie die Lenkungswirkung weg vom Fossil. Und gleichzeitig macht es die Menschen nicht arm. Da sind wir dann bei der Frage, die Sie hatten, Energiearmut. Das wäre super. Vielleicht können Sie das in den nächsten 2 Wochen auf den Weg bringen.
Kriegen Sie es durchgesetzt?
Jetzt muss ich von einem eigenen Fetisch ganz kurz berichten.
Ach so.
Ich bin Fetischist, was das Thema vernünftige marktwirtschaftliche CO2-Bepreisung betrifft. Ich habe mal vor vielen Jahren an der Universität Hannover meine Diplomarbeit über das Thema CO2-Emissionshandel und marktwirtschaftliche CO2-Instrumente Steuerungsinstrumente in Bezug auf Klimaschutz geschrieben. So, und das, was Sie da gerade beschreiben, sagt ja Folgendes. Wir wollen die Lenkungswirkung haben, das ist die CO2-Bepreisung. Ich bin ein großer Fan des europäischen Emissionshandels an der Stelle. Der ist viel gescholten worden. Sie auch, das weiß ich. Deswegen freue ich mich auch, hier zu sein und da Freuden sozusagen, was das betrifft, in jedem Fall. Also kurzum, ein sehr effizientes Instrument, weil damit besonders günstig CO2 eingespart werden kann, weil man da anfängt, als erstes CO2 zu reduzieren, wo es am günstigsten ist und nicht da, wo es wahnsinnig teuer ist. Also sehr sinnvolles Instrument auf der einen Seite. Auf der anderen Seite entstehen dadurch dem Staat auch ungewollte Einnahmen, denn er versteigert die Zertifikate, die dann genutzt werden, sehr effizient. Damit wird sozusagen, wie ich es vorhin schon sagte, der CO2-Ausstoß sehr effizient gesteuert, marktwirtschaftlich sinnvoll, gute Rahmenbedingungen. Und diese Einnahmen wollen wir zurückgeben. Diese Einnahmen aus dem sogenannten ETS, das ist das europäische Zertifikate, System, die der Staat dann bekommt, die wollen wir pro Kopf wieder zurückerstatten und das ist das Klimageld. Daran arbeiten wir gerade. Natürlich ist das durch die jetzige Krise noch wichtiger geworden. Gleichzeitig, sehen Sie es mir nach, brauchen wir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch für die Pendler, die in den Wohnungen, über die wir sprechen, wohnen und die zum Arbeitsplatz müssen, weil meistens ist die Wohnung ja keine Werkswohnung, sondern da gibt es einen Weg zurückzulegen, brauchen wir auch noch konkrete Entlastung, beispielsweise beim Tanken. Das ist eine andere Baustelle, aber ich bin total dabei, das Klimageld ist genau das richtige Instrument.
Ist wunderbar. Dann haben Sie nämlich noch ein weiteres Problem gelöst. Ich weiß nicht, ob Sie das schon im Bewusstsein haben, aber Sie haben ja im Koalitionsvertrag so ein bisschen zu unserem Entsetzen vereinbart, dass der CO2-Preis ab dem 1. Juni diesen Jahres schon nicht mehr voll umlagefähig sein soll für private Eigentümer. Was, das kann ich Ihnen auch aus der Mitgliedschaft berichten, definitiv für mehr Unruhe gesorgt hat als die Mietpreisbremse. Das muss man sich mal vorstellen. Und das verstehe ich auch, wenn man als Vermieter und Eigentümer eine Wohnung hat und mit seinem Mieter im Haus wohnt und beide duschen morgens 10 Minuten warm und der Eigentümer bezahlt für das warme Duschen den CO2-Preis für sich selbst und er bezahlt einen Anteil an dem warmen Duschen des CO2-Preises seines Mieters. Da ist irgendwie, das geht mir persönlich auch so, auch mal jenseits des Beruflichen, sondern muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mein Rechtsempfinden gestört. Warum muss ich als Bürger für meinen Nachbarn den CO2-Preis beim warmen Duschen mitbezahlen? Und das Thema wäre ja völlig erledigt, wenn es die Erstattung des CO2-Preises gäbe. Insofern vielleicht ein Ansporn zu sagen, ab dem 1. Juni das Bürgerklimageld, volle Erstattung des CO2-Preises beim Autofahren, beim Wohnen an den Bürger zurück, würde alle Fliegen, die wir da haben, mit einer Klappe schlagen. Und ich glaube, wäre auch ein positives Signal.
Bei mir offene Türen eingerannt an der Stelle. Wir haben ja vereinbart, dass wir es versuchen wollen, zum 1. Juni über Gebäudeenergieklassen zu arbeiten, damit es gerechter zugeht als die schlichte Aufteilung. Aber ich bin absolut dabei. Zur Wahrheit einer Koalition gehört jedenfalls auch dieser, dass man Partner hat, in unserem Fall zwei. Ist kein Geheimnis, glaube ich, verrate ich den Zuhörern jetzt auch kein Betriebsgeheimnis sozusagen, dass das jetzt nicht gerade ein Herzenswunsch der Freien Demokraten war. Man muss auch Kompromisse machen.
Das haben wir mal unterstellt, dass
ja,
das so ist.
Ja, so, das ist schon ganz gut zu hören. Ich wollte nur sozusagen den Recap nochmal machen, damit man das weiß. Aber dazu gehört auch, sich an Verträge zu halten, das ist klar. Aber ich bin bei Ihnen. Es wäre gut, wenn wir es hinbekommen, beim Klimageld schnell was zu schaffen, damit wir da eine faire Entlastung bekommen für Belastungen, die auch und auch Einnahmen des Staates, die eigentlich ungewollt sind, aber die richtige Lenkungswirkung haben.
Vielleicht hilft es Ihnen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das denn nun schon so kommen müsste, eine Aufteilung des CO2-Preises, mit der dringenden Bitte, auch im Interesse der Mieter versehen, das erst zum Jahresende zu machen. Wir brauchen sonst eine Zwischenablesung. Wir müssen Millionen von Wohnungen mit einer Zwischenablesung zu Anfang Juni, das ist praktisch kaum möglich, versehen. Und das kostet jeden Mieter 30, 40 Euro extra Ablesung. Das ist absolute Geldvernichtung, wenn man das sowieso einmal im Jahr macht. Und deswegen, wenn das schon kommen muss, dann erst zum Jahresende und vielleicht gibt Ihnen das genügend Zeit, dann doch nochmal über das Klimageld mit den Koalitionären zu reden.
Mein Gefühl sagt mir, dass Sie mit den Fachpolitikern der Koalition schon gesprochen haben, was gut ist für den Verband Haus und Grund und zeigt, dass Sie Ihren Job ordentlich machen, weil das höre ich von Ihnen jetzt und habe es von den Kollegen auch schon gehört. Insofern scheint mir das spricht nochmal für den Verband, dass Sie da frühzeitig unterwegs sind.
Ja,
Kompliment.
Also auch wortgleich aber, vermutlich. Ja.
Auch wortgleich, aber Botschaft.
Ich kann das alles nicht bestätigen an dieser Stelle.
Na, das ist ja die Aufgabe von Verbänden. Also da bin ich immer sehr offen dafür. Wir brauchen die Stimme aus der Realität. Ich sage das mal ein bisschen pathetisch. Diese Stimme brauchen wir, weil ansonsten machen wir Politik vorbei an der Realität.
Das ist leider manchmal, muss man sagen, gar kein, zum Beispiel auch mit Blick auf die Vorgängerregierung, ebenso passiert. Da haben wir die absurde Situation, dass zum Beispiel gerade für die Ablesung moderne Zähler eingebaut werden müssen, können wir mit leben, dass aber die Eigentümer verpflichtet sind, jetzt monatliche Zählerstände zu übermitteln. Und jetzt sagen die ganzen Ablesedienste, da gibt es ja nur drei große in Deutschland, können wir nicht, kriegen wir nicht hin und ist uns auch egal und machen es einfach nicht. Aber wissen Sie, wer derjenige ist, der finanziell darunter leidet, weil er eine Kürzung akzeptieren muss? Der private Eigentümer. Und das kann es nicht sein, dass man bei der Energiewende und vor allem diesen immensen Kosten da so im Regen stehen gelassen wird. Also auch das wäre noch etwas, wo wir sagen müssen, da könnte die Ampel vielleicht mal den einen oder anderen Fehler der letzten Regierung ausputzen.
Ja, sehen Sie, daran sieht man, wie wichtig Haus und Grund ist. Denn in der Vergangenheit hat diesen Teil auch die FDP-Opposition machen können, indem sie der Bundesregierung gesagt hat, was sie falsch macht. Jetzt sind wir nicht mehr in Opposition. Insofern brauchen wir dann auch Verbände wie Sie, die uns darauf hinweisen, weil die derzeitige Opposition...
Jetzt macht die Regierung
die derzeitige Opposition jedenfalls das noch nicht geschafft hat, gut zu beraten.
Aber Herr Warnecke, also bei aller sozusagen, wir hatten ja nun mit Herrn Föst auch kürzlich ein Gespräch und auch mit Herrn Lindner vor anderthalb Jahren. Die Stimmung ist ja immer gut mit der FDP-Fraktion. Am Ende,
wir sind auch Grundoptimisten, das unterscheidet uns vielleicht von anderen.
Am Ende, dann werden wir nochmal am 1. Juni oder zum Ende des Jahres sehen, zählen ja die Ergebnisse und dann werden wir gucken, ob die Stimmung noch so gut ist. Es wäre schön, wenn es so wäre.
Es ist auch nicht verboten, auch mit anderen Partnern aus der Koalition zu sprechen.
Das wollte ich nur. Nein, das machen wir natürlich auch. Ja. So ist das nicht. Wir hoffen ja, dass wir mit Vorschlägen um die Ecke kommen, die einigermaßen ideologiefrei sind, sondern die letztlich, wie der Name dieses Podcasts ja auch ist, das Wohnen in Deutschland irgendwie erträglich und bezahlbar machen sollen.
Genau. Sie sehen ja meine Grundsympathie für die Vorschläge dort. Ich sag's nur als fairerweise als Disclaimer auch für die Zuhörer. Derzeit noch hat die FDP nicht ganz 50% der Stimmen im Deutschen Bundestag. Deswegen brauchen wir Partner, die wir mit ins Boot holen müssen.
Sie haben nicht ganz 50% der Stimme. Jetzt muss ich erst mal überlegen, da ich bin verhört zu drehen. Es ist knapp vor der absoluten Mehrheit der FDP.
Nicht ganz erreicht. Deswegen, ja, das war ein super Ergebnis. Also ich weiß nicht, was Wahlergebnis, aber ich wollte darauf hinweisen, man muss Partner
kann ja noch
haben.
Werden und dann wird Kanzler Dürr uns auch noch mal in noch großzügigeren Räumlichkeiten
Vorsicht,
empfangen.
Vorsicht, jetzt wird
schwierig. Jetzt meine
noch Parteivorsitzenden.
Erstens das und wenn meine Frau den Podcast hört, kriege ich noch mehr Stress.
Apropos Stress. Herr Warnecke, es gibt auch noch mal ein bisschen Stress beim Mietrecht. Ja, das ist sozusagen der Kern von Haus und die DNA von Haus und Grund ist das Thema Mietrecht. Und es gab nicht nur viele Zuschriften in den letzten Wochen und Monaten zum Thema CO2, da gab es die meisten Zuschriften, sondern es rumort auch beim Thema Umwandlungsverbot, auch ein Riesenbrocken, der im Koalitionsvertrag steht. Sie dürfen.
Das Umwandlungsverbot hat zwar nichts mit Mietrecht zu tun, aber da nehme ich mal beide Bälle auf.
Steht in dem Kapitel mit drin.
Nach zweieinhalb Dutzend Podcasts wüssten Sie das jetzt schon, Herr Flügge, aber es ist immer wieder nein. Lassen wir das immer wieder Neuland für Sie. Ne? Lassen wir das. Also nehmen wir mal das Thema BauGB. Da sind wir so ein bisschen in so einer Déjà-vu-Rolle, die Sie jetzt wahrscheinlich da an der Stelle noch nicht können, weil die SPD tatsächlich ihren letzten Koalitionspartner, nämlich die Union, mit genau den gleichen Themen eine Legislaturperiode lang vor sich hergetrieben hat, mit denen sie jetzt versucht, die neue Regierungskoalition wieder auf den Weg zu bringen, der irgendwo läuft. Und da muss man einfach mal sagen, es würde uns sehr freuen, ich nehme mal das Beispiel Vorkaufsrecht, da wird mit so viel Halbwahrheiten und Pauschalbehauptungen agiert, die wissenschaftlich nicht belegt sind seitens der SPD, dass man vielleicht einfach mal wissenschaftlich rangeht und vielleicht ist das so eine Sache, wo die FDP sagt, gut, wir gucken uns das Thema an, wir haben es ja auch im Koalitionsvertrag mit Prüfauftrag drin, aber dann wollen wir jetzt auch wirklich mal prüfen, wie wirkt denn das Vorkaufsrecht tatsächlich auf dem Wohnungsmarkt? Wie wirkt das Umwandlungsverbot auf dem Wohnungsmarkt? Und haben wir dadurch wirklich eine Gentrifikation? Denn es gibt dazu eine einzige Studie von einer Universität, der Humboldt-Universität hier in Berlin, der Technischen Universität, Entschuldigung. Die Wissenschaftler sind alle in dem Bereich rund um Herrn Holm angesiedelt, der von der Linkspartei ist, wenn ich das jetzt mal so für den Hörer sagen darf. Und die sind letztlich zu dem Erkenntnis gekommen, nach der Befragung von Menschen, die sich selbst als gentrifiziert bezeichnet haben, dass 95% gesagt haben, es geht ihnen eigentlich besser jetzt hinterher, wo sie eine neue Wohnung haben. Also ob man da wirklich einen Handlungsbedarf hat, das wäre eine spannende Sache. Was die FDP angeht, da gucken wir natürlich jetzt gespannt auf das Thema Mietpreisbremse und Senkung der Kappungsgrenzenverordnung, die ja von Herrn Buschmann, dem Justizminister, auf den Weg gebracht werden müssen jetzt. Und da ist einfach aus unserer Sicht auch nochmal vielleicht so eine wissenschaftliche Analyse wichtig. Wir alle wissen, die Wohnkosten sind hoch. Aber mit der Mietpreisbremse wird nur die Miete angeguckt. Und wir haben uns einfach mal die Kaltmiete, das, was beim Vermieter landet und was ja auch gebremst werden soll, laut Koalitionsvertrag wieder angeguckt. Und die Erkenntnisse sind wirklich beeindruckend. Es sind nur vier von 413 Landkreisen in Deutschland, in denen zwischen 2015 und 2020 die Mieten stärker gestiegen sind als die Lohnkosten oder die Löhne, so muss ich sagen. Das bedeutet, in gerade mal vier Landkreisen in ganz Deutschland ist Wohnen weniger bezahlbar geworden. Und diese vier Landkreise liegen in Süddeutschland, Und zum Beispiel in Niedersachsen, witzigerweise Salzgitter, das liegt aber daran, dass die Löhne da dramatisch eingebrochen sind. Da muss irgendein großer Arbeitgeber weggefallen sein. Aber wissen Sie, in allen, der Stahl wahrscheinlich, ja, aber in allen sieben großen A-Städten, Millionenstädten in Deutschland, sind die Einkommen stärker gestiegen als die Mieten. Also das, wo man immer sagt, wir brauchen eine Mietpreisbremse, und Sie haben sie ja nun auch vereinbart im Koalitionsvertrag, da liegen, zeigen die Fakten eben was völlig anderes. Und wo man ran muss, ist den Menschen zu helfen, die tatsächlich eine übermäßige Kostenbelastung haben. Und das wäre schön, wenn da vielleicht auch nochmal von der Fraktion der FDP ein klares Signal kommt und sagt, ja, wir wollen ja den Menschen helfen, die ein Problem haben, aber wir gucken uns jetzt genau an, wo liegen die Probleme.
Also, Herr Warnecke meint, Wohnen in Deutschland ist leistbarer geworden. Ja, durch diese Studie.
Bezahlbarer sogar.
Bezahlbarer. Also
die Definition der Bezahlbarkeit ist, wie hoch ist der Anteil der Netto-Kaltmiete an den Haushaltsnettoeinkommen. So, und
jetzt sind die bezahlbarer
geworden. Ja.
Was passiert mit der Mietpreisbremse?
Also die Mietpreisbremse ist ja eine Frage einer Verlängerung an der Stelle. Jetzt komme ich auf die knapp 50% der Stimmen im Deutschen Bundestag zurück. Gab es jetzt keine Mehrheit, ist jetzt kein bevorzugtes Instrument, aber gleichwohl eines, was auf was auch insbesondere die SPD bestanden hat. Und das gehört zu einer Koalition auch dazu. Es gibt auch Punkte, auf die wir bestehen. Ich gerade an das Thema Corona denke, wo der Partner nicht begeistert ist und man sich dann auch durchsetzt. Das gehört zu einer Koalition dazu. Aber ich bin absolut bei Ihnen auch in dieser Analyse, die Sie gerade noch mal gesagt haben, nämlich dass die allgemeine Lohnentwicklung sozusagen ein Stückchen besser war als die netto kalt, also das, was wirklich beim Vermieter ankommt, als die Mietentwicklung dort. Und insofern, auch was die anderen Punkte betrifft, Prüfaufträge sind ernst gemeint. Das heißt, prüfen, nicht nur Auftrag, sondern erstmal gucken, macht es überhaupt Sinn? Und da bleiben wir sicherlich im Dialog. Was das Wohnen betrifft, sind auch die Steigerungen, wenn man gerade beim Neubau anguckt, das sind ja alles Dinge, das ist keine Bösartigkeit, sondern es sind alle regelmarkliche Entwicklungen. Also beispielsweise im Neubau ist es einfach auch teurer geworden in den letzten Jahren, sogar erheblich. Jetzt haben wir nochmal Lieferengpässe gehabt, es ist mal deutlich teurer geworden. Also bin ich sehr dabei, weil das Schlimmste wäre ja, wenn Folgendes passiert. Es wird nicht mehr investiert. Das ist ja die eigentliche Katastrophe, wenn nicht mehr ausreichend investiert wird. Würde übrigens einem wichtigen Vorhaben des Koalitionsvertrages zu sagen, wir wollen 400.000 neue Wohnungen im Jahr, das würde dem widersprechen. Und von daher bin ich bei dem, was Sie gesagt haben, absolut dabei. Und Deckel oder Ähnliches, wie Berlin sie mal erlebt hat, haben ja gezeigt, dann macht man Märkte erst recht kaputt. Und es schadet allen Beteiligten, übrigens auch insbesondere Mietern, die in Wohnungen wohnen, wo man vielleicht denken könnte, da könnte man zumindest einmal Farbe und ein bisschen mehr Renovierung passieren. Das passiert dann nicht mehr. Das muss allen Beteiligten klar sein. Und dass sie mit der FDP eine Partei der Marktwirtschaft haben, ist, glaube ich, allgemein bekannt.
Das ist allgemein bekannt. Aber die Frage, die ja dann sozusagen aus der Tiefe des Verbands möglicherweise irgendwann mal im Raum steht, ist, wird sich die FDP hinsichtlich der Wohnungsthemen oder begünstigend eines anderen Themas an den Wohnungsthemen verkaufen?
Also ich will nochmal betonen, deswegen haben wir in den letzten Jahren, auch jetzt sagen wir mal wieder eines, lasst uns bitte insbesondere die Mieter dann auch stärken, da wo es nötig ist, also wo kleine Einkommen da sind, Stichwort Wohngeld, das war ja richtigerweise immer ein Instrument. Und gerade bei dem Thema habe ich zurzeit das Gefühl, auch wenn wir über das Thema Heizkostenzuschuss beispielsweise reden, aufgrund der gestiegenen Energiepreise kommt den Wohngeldempfängern zugute. Da wollen wir ja genau in diese Förderung mehr eintreten, zu sagen, dem Einzelnen, der es schwer hat, weil er ein niedriges Einkommen hat, dem muss geholfen werden, aber nicht den Markt kaputt machen, weil wenn das Angebot einbricht, ist niemandem geholfen.
Genau, also das wäre das sozusagen das Ziel wäre, das würden wir unterstützen. Ich kenne den Koalitionsvertrag, Sie haben es vereinbart, da werden Sie ganz schwierig wieder
rauszukommen. Um das zu betonen,
das gehört
zu einer Rechtsstaatspartei dazu.
Das leuchtet ein, aber vielleicht besteht dann die Gelegenheit zu sagen, Sie machen die Verlängerung, gestalten die auf eine solche Art und Weise mit dem Justizminister an der Hand, dass nach den weiteren 5 Jahren das Gesetz auch einfach mal weg ist und nicht wieder einfach verlängert werden kann, sondern dass die Paragraphen dann mal rausgenommen werden. Denn die Union hat es ja falsch eingebaut, indem man jetzt einfach immer mit dem Fingerschnips eine Verlängerung hinbasteln kann. Und wenn man das dann wieder wegnehmen kann, wäre es natürlich interessant. Wir werden, das muss ich Ihnen allerdings auch leider sagen, aber da sind wir auch Verband der Rechtsstaatlichkeit, natürlich gucken, was die Gerichte zu dem Thema sagen. Es gab ja schon ein Urteil des Verfassungsgerichts zur Mietpreisbremse, zu der ersten. Wir befinden uns jetzt in der ersten Verlängerung schon und zu der ursprünglichen. Und da hat das Verfassungsgericht eigentlich gesagt, 5 Jahre sind ein wesentlicher Bestandteil für die Verfassungswidrigkeit. Wir sind ja, oder Sie würden ja dann die Jahre 10 bis 15 ermöglichen. Da müssen wir also prüfen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
Das ist mehr als legitim.
Herr Warnecke, immer wenn wir bei der FDP sind, fühlen wir uns hier richtig brüderlich aufgehoben. Das ist jetzt
sehr freundlich,
wenn Gäste. Brüderlich ist also so auch wieder genossenschaftlich aufgehoben so, oder was kommt
als nächstes? Ich habe lange drüber nachgedacht.
Sie leben zu lange in Berlin, da haben wir wieder
das Berliner übrigens, Problem. Das ist übrigens nicht anders, wenn wir den Raum verlassen. Aber wenn wir dann mehrere Monate nach sozusagen Meilenstein immer auf die Ergebnisse gucken, tritt häufig die Ernüchterung ein.
Wie sind, Monate können es jetzt nicht sein, weil die Ampel
so lange gibt's
weniger als 100 Tage im Amt.
Wochen. In dem Fall Wochen. Also, ne? Also die Bilanz ist bisher noch durchwachsen.
Also sagen wir so, wir haben einen Koalitionsvertrag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Wir haben noch keine Umsetzung von einem Projekt erlebt. Und ich würde jetzt Herrn Dürs mal gegenübertreten. Ich kenne ihn ja auf Bundesebene bisher als Oppositionspolitiker. So, das heißt, wenn er jetzt sagt, wir wollen da gucken und wirklich prüfen und die Sachen annehmen, dann sind das Worte, denen ich jetzt erstmal Glauben schenke. Und dann müssen wir hinterher gucken, dann kommen wir ja wieder zum Ende der Legislaturperiode und gucken, was ist. Da steht ja dann wieder eine Wahl an und dann können wir ja vielleicht sagen, Mensch, hier, da hat es wirklich eine Bewegung gegeben. Ich bin da nicht so pessimistisch wie Sie.
Ich bin auch nicht pessimistisch, Herr Dürr. Ich muss Ihnen sagen, Sie erleben einen wirklich warmherzigen und einvernehmlichen Herrn Warnecke heute. Das ist auch
der
für mich,
ist sonst nicht so, oder?
Der ist sonst ein bisschen angriffslustiger. Aber mit diesen auf friedlichen Worten.
Dann ist es der Optimismus der Räume.
Das ist der Optimismus der Räume. Und sozusagen, ich würde dann gerne im Frieden dieses Gespräch schließen, bevor die Stimmung noch umschlägt. Herr Dürr, haben Sie vielen, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein konnten. Wir haben ein paar Themen besprochen. Sie waren doch in der Tat sehr einvernehmlich, wenn wir so darauf gucken. Und wir wünschen Ihnen alles Gute jetzt, insbesondere auch der aktuellen Lage. Halten Sie gut durch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und ich schließe mich den dankenden Worten von Herrn Flöger ausnahmsweise mal an, dass ich mich ihm anschließe, aber er hat völlig recht. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten und viel Erfolg weiter.
Gerne, danke.